Die Sonne, sie versinkt langsam hinter den Stadtmauern am Horizont. Die letzten Lichter werden gelöscht, die letzten Gespräche verstummen und die ganze Stadt schläft friedlich ein. Nur einer kann trotz seines extrem weichen Kissens nicht wirklich schlafen. Es ist der König. Der König, er wälzt sich hin und her und dann wird er schweißgebadet wach. Was für ein schrecklicher Traum. Hatte er das gerade wirklich geträumt? Und wenn ja, was hatte das zu bedeuten? Wir befinden uns in Babel, der Hauptstadt des damalig größten Reiches, des Weltreiches Babylon, vor über 2500 Jahren. Und der König Nebukadnezar, er erlebt etwas, was er schon mal erlebt hatte, nämlich einen wirklich schlimmen Traum. Wir haben es gerade gemeinsam gelesen. Und er beschreibt dann in Vers 3 oder in Vers 2, in Kapitel 4, sagt er, ich hatte einen Traum, der erschreckte mich. Ja, da sagt er es zum ersten Mal, wie schrecklich der Traum war. Und dann, und die Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte, das zweite Mal, und die Gesichter, die ich gesehen hatte, beunruhigten mich. Das war kein normaler Albtraum, sondern das war ein richtig, richtig schlimmer Albtraum. Ja, Nebukadnezar wird wach und es geht ihm gar nicht gut. Er hat tiefe Angst. Was macht man, wenn man einen Traum hat und richtig Angst hat? Man lässt seine ganzen Wahrsager kommen. Ja, kennen wir wahrscheinlich. Der König, er lässt alle kommen, die irgendwie helfen können. Aber auch das kennen wir. Zum wiederholten Male können diese Leute nicht helfen. Der König, diesmal will er sie nicht alle umbringen lassen, sondern er sagt, es gibt doch diesen einen, der hat einen ganz besonderen Geist. Er nennt ihn hier den Geist der Götter. Diesen einen, der schon mal geholfen hat, wahrscheinlich kann der wieder helfen. Er lässt Daniel holen. Daniel, der den Geist der heiligen Götter hat. Und er sagt, Daniel, hör dir an, was ich geträumt habe. Das ist richtig schrecklich. Am Anfang war es ein super Traum. Ja, ich habe einen Baum gesehen auf der Erde und der ist richtig groß geworden und alle Tiere konnten unter ihm Zuflucht finden. Die Vögel haben sich bei ihm eingenistet. Die Leute konnten von, oder die Tiere konnten von ihrem, von seinen Früchten essen und es war richtig schön, ein friedliches Bild. Aber Daniel, du wirst es nicht glauben. Weißt du, was dann passiert ist? Dann kam ein Engel vom Himmel und der hat geschrien, holt die Axt, nehmt die Kettensäge und haut diesen Baum um. Dieser wunderschöne Baum, den der Leben gespendet hat, diesen vielen Tieren, der wurde einfach umgehauen. Und dann sollte nur noch der Baumstumpf übrig gelassen werden und der sollte irgendwie mit Ketten angekettet sein. Und Daniel, weißt du was, dann hat er was ganz Komisches gesagt, was überhaupt nicht zu einem Baum passt. Da hat er gesagt, man soll dem Baum das menschliche Herz hinausnehmen und ihm ein tierisches Herz einpflanzen. Für 7 Zeitabschnitte lang. Und dann soll der Baum erkennen, dass Gott den zum König machen kann, wen er will. Was ist das für ein komischer Baum, Daniel? Hilf mir. Ich habe nämlich Angst, dass es da um mich geht, weil ich bin doch der König. Daniel, auch er wird starr vor Schreck. Auch er hat Angst vor diesem Traum. Aber der König will eine Antwort haben und deswegen lesen wir jetzt direkt weiter. Ihr könnt eure Bibeln wieder aufschlagen. Daniel Kapitel 4 ab Vers 16b. Bis Vers 24. Belshazzar fing an und sprach, also Daniel, ach mein Herr, dass doch der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelte. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde und dessen Höhe an den Himmel reicht und der zu sehen war auf der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war, sodass er Nahrung für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und auf dessen Ästen die Vögel des Himmels saßen, das bist du, König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat vom Himmel herabfahren, der sagte, haut den Baum um und zerstört ihn. Doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammenleben, bis über ihn 7 Zeiten hingegangen sind. Das, König, bedeutet, und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder. Und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden. Und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden, durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat, durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lang wohlergehen. Was hat dieser komische Traum von Nebukadnezar zu bedeuten? Dem König wird erklärt, was Gott mit ihm vorhat. Und erst kommt dieser schöne Teil des Traums noch einmal. Ja, Nebukadnezar, er ist der große Baum, der über die ganze Erde irgendwie regiert. Die Menschen sind von ihm und seiner Führung abhängig. Und das ist sehr logisch. Ja, das kann man einem König über ein Weltreich sicher zusprechen. Von seinen Entscheidungen war alles abhängig. Seine Entscheidungen haben dazu geführt, ob es in Babylon gut lief oder ob es schlecht lief. Die Wirtschaft war von ihm abhängig, das Rechtssystem war von ihm abhängig, das Militär, alles war von ihm abhängig. Und er hatte große Verantwortung und anscheinend hatte er diese Verantwortung zu Recht. Er war ein begabter Mann. Die Menschen haben sich wohlgefühlt bei ihm. Das Reich ist gewachsen, ja, dieser Baum ist groß geworden und er hat es geschafft, dass er die Menschen versorgen konnte, dass es ihnen unter seiner Herrschaft gut ging. Wie Vögel in einem großen Baum haben sich die Menschen unter dieser guten Herrschaft sicher gefühlt. Und Nebukadnezar, er hat einen Zustand verkörpert, nach dem sich heute vielleicht viele sehnen. Er war ein Herrscher, der eine gute politische Führung, eine sichere und eine stabile Führung geliefert hat. Die Menschen konnten ihm vertrauen. Aber dann, der Traum ist hier nicht vorbei, kommt der schlimme Teil. Er wird gefällt, wie ein Baum wird Nebukadnezar von seinem Thron gestürzt werden. Die gute Herrschaft soll ein jähes Ende finden und er soll nicht nur den Thron verlieren, ja nicht einfach nur vielleicht zweiter Mann werden, sondern er soll sogar seinen Verstand verlieren. Was genau das bedeutet, ob das hier irgendwie eine bekannte psychische Erkrankung erklären kann, ist nicht ganz klar, ist nicht ersichtlich, ist auch nicht wichtig. Und auch dieser Zeitabschnitt ist nicht ganz sicher. Waren das 7 Monate, waren das 7 Jahre? Es geht einfach um 7 Zeitabschnitte, also um eine begrenzte Zeit, die Gott über ihm ausspricht. Was auf jeden Fall feststeht, Nebukadnezar, der große König, soll wie ein Tier werden. Er soll Gras fressen. Er soll keinerlei Hygiene mehr haben und nicht mal einen Stall bekommt er. Ja, er ist draußen auf dem Feld. Stell dich einmal vor, was Daniel hier gerade dem König sagt. Dann wird uns bewusst, warum Daniel sich erschrocken hat, als er diesen Traum gehört hat. Daniel sagt ihm gerade, du, der mächtige König, der allen Menschen Schutz gibt, du wirst komplett schutzlos sein. Du, der weise Herrscher, der die Menschen mit seinem genialen Verstand leitet, du wirst wie ein Tier werden. Du, der die Bürger mit Nahrung versorgt, du musst Gras fressen. Du, der große König vom großen Königreich, wirst ganz, ganz klein gemacht werden. Das Gericht, was Daniel hier prophezeit durch diesen Traum, das ist schrecklich und ich glaube, es ist vor allem eins, es ist demütigend, es ist entmenschlichend in seiner höchsten Form. Warum muss Nebukadnezar solch ein Gericht fürchten? Warum sagt Gott ihm das? Weil Nebukadnezar ein stolzer, ein hochmütiger Herrscher ist. Nebukadnezar hat viel von sich gehalten. Er hat groß von sich gedacht. Er war der erste Mann eines riesigen Reiches. Er hatte eine wunderschöne Hauptstadt bauen lassen. Ja, wir wissen, dass es in Babel so bekannte hängende Gärten gab. Ja, es sah wahrscheinlich prächtig aus, wunderschön, wahrscheinlich die schönste Stadt, die es damals auf Erden gab. Babel war bekannt für Prunk und Protzerei. Und wir haben gesehen, Nebukadnezar hat das ganz bewusst auch geliebt und gefördert. Ja, letzte Woche haben wir gesehen, Männer und Frauen sollten sich niederwerfen vor einem Standbild, was er hatte aufrichten lassen. Eigentlich wollte er einfach sich selbst anbeten lassen. Das zeugt von Stolz. Ja, er war ein stolzer Herrscher. Wahrscheinlich hat er sich Dinge, die er gebaut hat, angeschaut und hat gesehen, wow, ich habe so viel. Ich habe so eine überragende Errungenschaft erreicht und hat dann auf sich geschlossen und hat gesagt, ich muss überragend sein. Ich muss überragend sein. Wahrscheinlich war er ein Mensch, der, wenn er mit anderen geredet hat, vor allem über sich geredet hat. Ja, warum auch nicht? Er ist ja der Beste. Logisch, dass er über sich redet. Wahrscheinlich hat er andere Leute eingeladen, nur um ihnen zu zeigen, was er hat. Nicht, damit sie seine Gäste sein können, sondern damit sie sehen können, wie toll er ist. Vielleicht war er ein bisschen wie die Freundin, die dir sagt, dass du gut aussiehst, nur damit du ihr zurücksagst, wie viel besser sie aussieht. Nebukadnezar war ein stolzer Mann. Und Nebukadnezar wird jetzt hier von Daniel gewarnt und Daniel sagt ihm, er soll sich demütigen. Er soll sich demütigen und sich um die Schwachen kümmern. Er soll sich also mit denen identifizieren, die ganz am Rand stehen, denen es überhaupt nicht gut geht, so wie Nebukadnezar, um zu zeigen, hey, ich möchte meinen Stolz ablegen, ich möchte tatsächlich demütig sein. Und Nebukadnezar, er kennt Daniel, er weiß, wie weise er ist und natürlich wird Nebukadnezar jetzt sofort den Rat beherzigen von Daniel und wird sich demütigen. Lesen wir weiter, ob das tatsächlich der Fall war. Ab Vers 25 bis Vers 30 wird Nebukadnezar sich demütigen. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Gut, er hat sich nicht gedemütigt. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs, so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Nebukadnezar ist nicht nur ein ganz schön stolzer König, sondern anscheinend auch ein ziemlich vergesslicher König. Ja, er hat den Rat von Daniel nicht angenommen und ein Jahr nach diesem Traum steht er auf dem Dach seines großen Palastes und dann bestaunt er eigentlich nur sich selbst. Er bestaunt die Stadt, in der er viel Geld, viel Zeit, viele Gedanken investiert hat. Und er sagt, das ist das große Babel. Guckt mich an, ich bin so toll. Vielleicht war noch mal sogar nicht mal jemand da, aber es hat ihn gar nicht gestört, weil es ihm eh nur um sich selbst ging. Ja, ich bin so toll, ich habe das alles geschaffen. Und wozu ist das alles gemacht? Ja, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Es geht um mich. Guckt euch die Stadt an, dann seht ihr, wie toll ich bin. Ich bin Nebukadnezar, ich habe es wirklich drauf. Was für ein stolzer König. Zum Glück sind wir nicht so, oder? Ja, zum Glück sind wir nicht so. Die wenigsten von uns stehen auf ihrem Palast, klopfen sich bei einem Glas Wein auf die Schulter, rufen ihre Familie und sagen, schaut euch mein Königreich an. Es gehört alles mir, ich habe es alles erbaut, gebt mir die Ehre. Vielleicht machen wir das doch. Vielleicht haben wir keinen Palast, sehr wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich haben wir keine Königsstadt selber gebaut. Aber vielleicht bist du stolz auf dein eigenes kleines Reich. Du bist stolz auf deine 4 Wände, auf dein Auto, auf deine gut geratene Familie, auf deine Position in dem Job, für die du dich angestrengt hast. Vielleicht bist du einfach stolz auf die Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, damit du jetzt da bist, wo du bist. Vielleicht bist du stolz auf deine Fähigkeiten, auf das, was du kannst, deine Intelligenz, ja, deine emotionale Stärke. Vielleicht dein musikalisches Talent, vielleicht auch einfach auf deine Lebenserfahrung, die du anderen voraus hast. Und vielleicht kann es sogar sein, dass du stolz bist auf deine geistlichen Errungenschaften. Vielleicht bist du stolz auf deine langjährige Mitarbeit in der Gemeinde. Vielleicht bist du stolz auf deine Disziplin, die du an den Tag legst, im Bibellesen und im Gebet. Vielleicht bist du stolz darauf, dass du ja 52 Wochen lang jeden Sonntag hier in die Gemeinde kommst, weil du so treu bist. Vielleicht bist du stolz auf dein Bibelwissen, auf deine geistliche Erkenntnis oder du bist stolz, weil du hier vorne stehst und eine Predigt hältst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kann euch versprechen, dass mein sündiges Herz mir nach dem Gottesdienst sagen wird, erhasche bei den Leuten Komplimente, damit dein Stolz gefüttert wird. Stolz ist ein urmenschliches Problem, das auch nicht mal mit dem Alter aufhört. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Pearl, sie war viele Jahre Missionarin in China. Und als sie 100 Jahre alt geworden ist, hat jemand bei ihr angerufen. Und als sie gefragt wurde, wie geht es dir, da kam ihre überraschende Antwort. Sie hat gesagt, mir geht es schlecht. Warum geht es dir schlecht? Ich habe so mit Stolz zu kämpfen, hat sie gesagt. Weißt du, ich habe eine Geburtstagskarte von der Königin Elisabeth bekommen. Ich habe eine Geburtstagskarte von der Bürgermeisterin von Toronto, Kanadas größter Stadt, bekommen. Ich habe einen Anruf bekommen, die Nachrichtendienste, sie rufen mich an und noch viele andere. Alle wollen wissen, wie man 100 Jahre alt wird und noch einigermaßen bei Kräften bleibt. Ich habe viele überlebt, gerade auch solche, die mich nicht in die Mission schicken wollten, weil sie der Meinung waren, ich sei körperlich nicht stark genug dafür. Keiner hätte gedacht, dass ich 100 Jahre alt werde, ich auch nicht und jetzt doch. Aber es ist doch der Herr, der mich gestärkt hat. Er hat mein Leben bis jetzt erhalten, nicht weil ich irgendetwas dazu beigetragen habe. Ihm allein sei die Ehre dafür. Dann hat sie gesagt, bitte bete für mich, dass ich das mir immer vor Augen halte, dass ich meinem Fleisch keinen Raum gebe. Auch am kommenden Sonntag, wenn ich Zeugnis gebe und dann auch auf meiner Geburtstagsfeier, wo viele Ungläubige dabei sein werden und ich eine kleine Rede halte. Egal wie alt du bist, vor Stolz bist du nicht gefeit. Und auch egal wie deine Position in der Gemeinde ist, vor Stolz bist du nicht gefeit. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass gerade wir Pastoren und Trainees besonderes Gebet brauchen in diesem Bereich. Es ist eine besondere Herausforderung, hier zu stehen und gegen Stolz zu kämpfen. Und viele Pastoren auf der ganzen Welt, ihr könnt das beobachten, sie, gerade wenn sie jung sind und aufwachsen, irgendwann schmeißen sie alles hin oder fallen in tiefe Sünde, weil sie stolz geworden sind, weil sie sich überheben und meinen, dass es sich um sie anstatt um Jesus Christus dreht. Wenn du deinen Puls noch spüren kannst, dann wird die gleiche kleine Stimme, wie Nebukadnezar sie gehört hat und Pearl sie hört, auch dein Herz immer wieder erreichen und dir sagen, du kannst echt stolz auf dich sein. Du bist großartig, lass dich mal ordentlich feiern. Nicht bei uns allen zeigt sich der Stolz so offensichtlich wie bei Nebukadnezar, das möchte ich offen sagen und ich glaube, das wisst ihr. Wahrscheinlich haben die wenigsten genau das erlebt, wie er es erlebt hat. Aber auch wenn sich Stolz in anderen Formen zeigt, ist es doch die gleiche böse Wurzel. Vielleicht ist es bei dir wie bei Nebukadnezar, ja, dass du gerne prahlst, dass du gerne kleine goldene Nuggets in Gesprächen fallen lässt, um zu zeigen, wie gut du bist. Vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil. Vielleicht drückt sich dein Stolz nicht aus durch Prahlerei, sondern durch Selbstmitleid. Du bist stolz und denkst, ich habe eigentlich verdient, dass die Leute das anerkennen, dass ich gut bin und toll bin und groß bin, aber die Leute geben mir die Anerkennung nicht, deswegen versinke ich in meinem Selbstmitleid. Egal welche Form dein Stolz hat, es ist die gleiche böse Wurzel und dein Stolz wird Konsequenzen haben. Schauen wir uns noch einmal Nebukadnezar an. Er kann nicht mal seinen stolzen Satz zu Ende sprechen und wird von einer Stimme aus dem Himmel unterbrochen. Nebukadnezar, du wirst jetzt gefällt. Du wirst jetzt von den Menschen verstoßen, du wirst von deinem Thron fallen und wie ein Tier leben. Und im gleichen Augenblick kommt es genau so, wie er es gesagt hat. Der große König, der die große Stadt Babel durch seine große Macht zu seiner eigenen Ehre erbaut hat, er frisst außerhalb der Mauern Gras wie die Kühe. Er wird nass vom Regen und Tau. Er wird nass, anstatt in einem angenehmen Bad zu liegen. Seine Haare wachsen an seinem Körper, wie als wären es Adlerfedern. Und seine gerade noch frisch gefeilten Nägel werden so groß wie Vogelklauen. Der höchste Mensch auf Erden wird ein drittklassiges Tier, das ekelhaft aussieht, das sich unmenschlich verhält und das nicht einmal wirtschaftlichen Ertrag bringt. Was sehen wir hier ganz schön deutlich? Gott hasst Stolz. Gott, er hasst Stolz. Gott widersteht dem Hochmütigen. Wir haben es vorhin schon gehört. Das ist ein Satz, den wir in der Bibel mehrfach finden. Gott widersteht dem Hochmütigen. Er geht in den Widerstand. Es ist ein aktives Tun Gottes. Er konfrontiert den Stolzen. Er lässt sie nicht einfach gewähren, sondern stellt sich gegen ihn. Aber warum ist das so schlimm? Warum reagiert Gott jetzt so heftig? Ja, Nebukadnezar hat doch niemandem was getan. Er hat doch einfach nur auf seinem Dach gestanden und einen Satz gesagt. Ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein bisschen Stolz. Ich glaube, Gott hasst Stolz so sehr, weil Stolz uns Lügen in unser Herz pflanzt, die sich komplett gegen Gott richten. Ich möchte uns mal drei Lügen mitgeben, die der Hochmut uns einredet. Die erste Lüge betrifft unsere Horizontale. Die erste Lüge, die der Stolz uns einpflanzt, ist: Du bist besser als dein Gegenüber. Du bist besser als dein Gegenüber. Stolz bringt dich dazu, deinen Nächsten nicht zu lieben, sondern sich über ihn zu erheben. Stolz führt zu Neid, weil ich meine, wenn jemand anders mehr hat als ich, dann muss ich eigentlich, weil ich es verdiene, genauso viel haben oder sogar mehr haben als der andere. Stolz ist eine böse Wurzel in unserem Herzen, die hässliche Früchte mit sich bringt für unser Miteinander. Stolz sagt uns, du bist besser als dein Gegenüber. Das ist die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, du brauchst Gottes Gnade nicht, weil du ganz schön gut bist. Stolz bringt uns dazu, Gottes Gnade abzulehnen. Ja, und das gilt nicht nur für Nichtchristen, die in ihrem Stolz bleiben, sondern das gilt genauso für uns Christen. Dass wenn wir uns an Menschen versündigt haben, wenn wir uns gegenüber Gott versündigt haben, dass wir eine Zeit haben, und wahrscheinlich kennt ihr das aus eurem Leben, wo wir uns so schlecht fühlen, dass wir meinen, nein, jetzt kann ich nicht umkehren, weil ich bin zu schlecht für Gott. Das hört sich ganz demütig an, ist es aber gar nicht, es ist einfach nur Stolz. Weil Gott sagt, komm in meine offenen Arme, bekenne deine Schuld und ich werde dich wieder annehmen. Aber wir sagen, ich muss mich erstmal ein bisschen lang genug schlecht fühlen, damit ich wieder umkehren kann. Das ist eine Art von Stolz, die wir Gott gegenüber zeigen. Und etwas, was damit einhergeht, ist Stolz. Stolze Menschen beten wenig. Stolze Menschen lehnen diese Gnade Gottes ab, dass wir beten können, weil sie denken, wir kriegen es selber hin. Und vielleicht findest du dich spätestens da wieder, bei jemand, der wenig betet. Warum? Weil du meinst, du bist selber eigentlich ganz gut und du kriegst es selber eigentlich doch auch auf die Reihe, weil es doch irgendwie läuft. Stolz gibt uns die Lüge mit, du brauchst Gottes Gnade nicht, weil du ganz gut bist. Und die dritte Lüge, Stolz sagt uns, du bist es wert, dass man dich bejubelt und bestaunt. Du bist es wert, dass man dich anschaut und denkt, wow, toller Typ. Stolz bringt uns dazu, und ich glaube, das ist das Schlimmste, wo Gott sich am meisten widerstrebt gegen, Stolz bringt uns dazu, Gott nicht allein die Ehre zu geben. Gott hat es verdient, als der Schöpfer des Universums, als der Schöpfer von deinem und meinem Leben, dass ihm alle Ehre gehört. Dass über jedes gute Essen man sich an ihm freut. Dass über jede gute Beziehung, die man hat, man sich an ihm freut und sich nicht auf die Schulter klopft und denkt, wow, das habe ich mir echt verdient. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Wenn du in deinem Auto sitzt, das richtig abgeht und denkst, wow, dafür habe ich echt viel gearbeitet und ich habe es jetzt echt verdient, das voll zu genießen, dann raubst du damit Gott die Ehre. Und gib's nicht zu, dass es letztendlich Gott war, der dir das geschenkt hat. Und deswegen hasst Gott Stolz so sehr, weil Stolz uns die Lüge einpflanzt, dass wir irgendetwas verdient hätten. Ganz ehrlich, ohne Gott wäre niemand von uns auch nur geboren worden. Ohne Gott würde sich diese Welt nicht eine Sekunde weiterdrehen. Aber wir klopfen uns in unserem Stolz auf unsere Schulter und geben Gott nicht die Ehre, sondern uns selbst. Stolz pflanzt uns ein, dass wir besser sind als unser Gegenüber, dass wir Gottes Gnade nicht brauchen würden und dass wir es sind, die man bejubeln und bestaunen sollte. Gott hasst Stolz, weil er seine Ehre mit niemandem teilt. Und deshalb heißt es so oft in der Bibel, Gott widersteht dem Hochmütigen. Und wir sehen, was die Konsequenz davon ist, auch ein Spruch aus der Bibel, den wir heute oft verwenden, Hochmut kommt vor dem Fall. Genau. Hochmut kommt vor dem Fall, das lesen wir schon in den Sprüchen. Und warum ist das so? Weil Gottes Konsequenz auf Hochmut Demütigung ist. Demütigung. Und dieses Prinzip, Hochmut kommt vor dem Fall, ist so alt wie diese Erde selbst. Wir sehen es im Garten Eden. Adam und Eva, sie sind hochmütig. Was wollen sie nämlich sein? Sie wollen so sein wie Gott. Das ist das Versprechen, was ihnen Satan gibt. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Sie denken, ja, ich möchte nicht mehr einfach nur Mensch sein, ich will so sein wie Gott. Und sie werden hochmütig und stolz, nehmen von dieser Frucht und essen. Und was passiert? Hochmut kommt vor dem Sündenfall. Hochmut ist das, was uns fallen lässt oder Gott durch das, was er an uns tut. Wir sehen das dann durch die ganze Bibel hindurch. Ein weiteres Beispiel, was sehr ähnlich ist zu Nebukadnezars Herodes im Neuen Testament, der vor den Menschen steht, eine Rede hält und währenddessen denkt, wow, ich bin echt wie ein Gott. Und während er das denkt, kommt ein Engel vom Himmel und bringt ihn um. Und von Würmern zerfressen verscheidet er, so steht es dort. Hochmut kommt bei Gott immer vor dem Fall. Er wird auch dich zu Fall bringen, wenn du stolz bist. Und ich weiß, dass einige hier sitzen, die das tatsächlich in ihrem Leben schon erlebt haben. Dass Gott sie in die Knie gezwungen hat. Dass Gott ihnen gezeigt hat auf eine harte und brutale Art und Weise, dass sie Staub sind und dass sie vor ihm nicht bestehen können. Aber ich möchte etwas deutlich sagen, selbst wenn du das bis jetzt nicht erlebt hast, selbst wenn du dich bis jetzt noch nie vor Gott gedemütigt hast, allerspätestens in der ewigen Verdammnis wird Gott dich in die Knie zwingen. Gott ist ein Gott, der dem Hochmütigen widersteht. Und selbst wenn du es bis jetzt nicht erlebt hast, Gott wird dich in der Hölle auf die Knie zwingen. Dann wird jedes Knie sich beugen, egal ob du jetzt hochmütig oder jetzt schon demütig bist. Dann wird jedes Knie sich beugen. Hochmut kommt vor dem Fall und bis jetzt ist es eine ziemlich schlechte Nachricht für uns, weil wir alle zu dieser Kategorie hochmütig gehören, weil wir alle kleine oder größere Nebukadnezars sind, die hier in diesem Raum sitzen. Unser Text geht noch weiter und das ist wunderschön, deswegen lesen wir ihn jetzt auch weiter. Lasst uns die letzten paar Verse lesen, Verse 31 bis 34. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Wenn man diese Geschichte liest von Nebukadnezar, dann denkt man vielleicht, wow, das ist aber ganz schön hart von Gott. Ja, wir haben gesehen, Gott hasst Stolz. Aber ich möchte sagen, dass er hier Nebukadnezar demütigt, ist nicht bloß Ausdruck davon, dass Gott irgendwie zornig ist auf Nebukadnezar, sondern das Beste, was Nebukadnezar passieren konnte, war, dass er gedemütigt wurde. Das Beste, was Nebukadnezar passieren konnte, als er auf dem Dach stand, war seine Erniedrigung. Warum? Weil Gott durch diese Erniedrigung die Wurzel des Hochmuts aus Nebukadnezars Herz entfernt. Nebukadnezar erkennt nämlich mindestens zwei Dinge voller Freude, nachdem Gott ihn hier wieder angenommen hat und einsetzt oder bevor er das macht eigentlich. Das Erste, was er erkennt, ist, ich bin nicht so groß, wie ich dachte. Ich bin nicht so groß, wie ich dachte. Meinen Erfolg kann ich nicht mir zuschreiben. Gott kann ja sogar ein hässliches Tier auf den Thron setzen. Ja, ich hab's nicht mir zuzuschreiben. Und das ist unglaublich. Er geht durch diese vielleicht 7 Monate oder 7 Jahre und dann kommt er zu der Erkenntnis und freut sich und jubelt und sagt, ich bin ein Niemand, ich bin ein vergängliches Staubkörnchen, ich kann gar nichts, Halleluja. Wie schön, dass ich erkennen darf, dass ich absolut nichts kann. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal darüber gefreut hast, aber es ist etwas Gutes, wenn Gott uns das zeigt, weil es die Wahrheit ist, weil es die Realität ist, weil es uns demütigt, weil es eine heilsame Selbsterkenntnis ist, die wir so dringend brauchen. Aber noch viel mehr, als dass er seine eigene Kleinheit und seine eigene Schwäche erkennt, erkennt er die Größe Gottes. Er erkennt, Gott ist viel, viel größer, als ich dachte. Er sagt es hier und in den Versen, wo er diesen Brief anfängt, die wir in Kapitel 3 noch gelesen haben. Er sagt, Gott ist der, der ewig lebt, nicht ich. Er sagt, er ist der, dessen Reich für und für währt, auch wenn mein Reich vergeht. Alle, die auf Erden sind, sind für nichts zu rechnen, für gar nichts. Du bist nichts wert. Lass das mal sinken, in einem gewissen Aspekt. Sie sind für nichts zu rechnen. Und Nebukadnezar erkennt, auch ich bin für nichts zu rechnen. Er macht es, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und dann sagt er, niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Niemand kann zu Gott sagen, was machst du? Warum nicht? Weil Gott der Herrscher ist. Weil Gott allmächtig ist. Weil Gott das Sagen hat über mein Leben und über dein Leben und über diese ganze Erde. Alles, was Gott tut, ist Wahrheit. Er macht nie falsche Dinge, seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Mit anderen Worten, Gott ist Gott und Nebukadnezar ist nur ein Mensch. Gott tut Dinge in unserem Leben, um uns zu demütigen. Und das fühlt sich nicht gut an in den meisten Fällen. Die Leute, die Bediensteten von Nebukadnezar, die standen wahrscheinlich nicht, während Nebukadnezar da wie ein Tier auf der Erde war, standen daneben und haben gedacht, wow, das ist Gottes Gnade in seinem Leben. Ich wünschte mir auch, dass Gott mich so lieben würde, um mich zu demütigen und zu einem Tier zu machen. Und Nebukadnezar hat während dieser 7 Zeitabschnitte wahrscheinlich auch nicht gejubelt und gedacht, wow, das ist so gut, dass Gott das gerade an mir tut. Es tut weh, wenn Gott uns demütigt, aber Demütigungen sind Gottes Mittel, um die Lügen des Hochmuts aus unseren Herzen zu entfernen. Wenn wir denken, wir sind ganz schön groß, dann demütigt Gott uns. Mal 3 Beispiele, wie Gott das vielleicht tut. Vielleicht indem du, ein cooler junger Mann, einen Korb bekommst beim Dating. Vielleicht Gottes Art, dich zu demütigen. Vielleicht indem du, eine leistungsstarke Powerfrau im Alter, krank wirst und die Dinge, die du früher tun konntest, nicht mehr tun kannst. Vielleicht demütigt dich Gott, indem du, der geistliche Überflieger, eine geistliche Durststrecke durchleben musst. Vielleicht ist das tiefe Tal, durch das du gerade persönlich gehst, Gottes Liebe für dich, damit er dich von deinem Hochmut reinigt. Sicher muss nicht jedes Problem, was wir durchleben und jedes Tal, durch das wir durchgehen, eine direkte Antwort Gottes auf unseren Stolz sein. Das möchte ich hier nicht sagen. Aber mit Sicherheit benutzt Gott mindestens mal diese Situationen, um unseren Stolz immer wieder neu zu brechen, damit wir aufhören, Lügen zu glauben, damit wir anfangen, Wahrheit über uns selbst und über Gott zu glauben. Vielleicht darfst du irgendwann auf ein Tal, durch das du gerade gehst oder durch das du bald gehen wirst, darfst du irgendwann darauf zurückblicken und erkennen, dass es Gottes Liebe war, die dich durch dieses Tal gereinigt hat. Ja, was wir gerade gesungen haben, mach mich rein, mach mich heilig. Das ist etwas, was Gott tut, auf eine Art und Weise, wie wir sie wahrscheinlich oft nicht wollen. Aber wenn du dieses Gebet ehrlich betest, dann kannst du dir sicher sein, Gott wird dich demütigen. Auf seine Art und Weise. Warum ist es so gut, wenn Gott uns demütigt? Wir haben gesehen, und bis jetzt habe ich nur den einen Halbsatz von diesem Vers gelesen, wir haben gesehen, Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber wie geht der Vers weiter? Okay. Dem Demütigen gibt er Gnade. Genau. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und was ist mit Nebukadnezar passiert? Genau das. Er wurde nach seiner Demütigung und danach, dass er Gott wieder als Gott erkannt hat, als Herrscher eingesetzt. Und er bekam sogar mehr Ehre als vorher, als er vorher hatte. Und wisst ihr was? Wer vor Gott niederfällt, der wird von ihm so gerne wieder angenommen. So sehr Gott Stolz hasst, so sehr liebt er Demut. Ein zerbrochenes Herz, so lesen wir in verschiedenen Psalmen, ein zerbrochenes Herz wird Gott niemals verachten. Er nimmt das zerbrochene Herz sehr gerne an. Das heißt, für dich ist es das Beste, was dir passieren kann, wenn Gott dich demütigt, weil du dadurch zur Erkenntnis kommst, dass du von Gott abhängig bist, zu ihm kommst, zu ihm flehst und er sagt, ja, ich nehme dich so gerne an. Ich widerstehe dir nicht mehr, sondern ich gebe dir so gerne meine Gnade. Ich sehe dein demütiges Herz, ich sehe dein Verlangen danach, mich als Gott anzuerkennen und ich gebe dir Gnade. Ich nehme dich an, ich liebe dich. Warum liebt Gott Demut so sehr? Weil Demut anerkennt, wer du selbst bist und wer Gott ist. Demut erhöht sich nicht über andere, wie Stolz es tut, sondern dient anderen. Demut nimmt die Gnade von Gott voll Dankbarkeit an und fühlt sich nicht erst lang genug schlecht, um zu Gott zu kommen. Demut erkennt Gottes Allmacht an, Demut erkennt Gottes Herrschaft an und sein Wesen und Demut betet Gott an. Demut ehrt ihn und sagt, ja, du allein verdienst alles Lob, du allein verdienst alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Macht, alle Majestät gehören nur dir. Du bist der Herrscher, nicht ich. Dir gehört der Thron, nicht mir. Das macht ein demütiges Herz aus. Demut lässt Gott Gott sein. Und Demut passt zu Gott. Demut passt in die Gegenwart Gottes, weil wir Jesus Christus sehen, wie demütig er war. Er kann sagen von sich, ich bin von Herzen demütig. Gott ist von Herzen demütig und deshalb passt Demut zu Gott. Diesen Weg, den Nebukadnezar hier geht, durch die tiefe Demütigung hin zur Erhöhung, hin zur Herrlichkeit, das ist der Weg, den nach ihm, einige hundert Jahre später nach ihm, Jesus Christus selbst gegangen ist, in einem viel, viel höheren und schrecklicheren Ausmaß. Jesus Christus, er wurde zutiefst gedemütigt. Er wurde zur Schande gemacht. Er wurde beschämt, er wurde bespuckt, er wurde geschlagen, er wurde gekreuzigt, er wurde getötet und wurde dabei auch noch ausgelacht. Aber wisst ihr was? Nach der Demütigung kommt die Erhöhung. Das ist ein biblisches Prinzip, was wir finden. Nach der Erniedrigung kommt die Aufrichtung. Und genau das hat Jesus Christus selbst erlebt und darauf vertraut und gewusst, dass Gott immer so handelt. Und deswegen hat Gott ihn hoch erhöht. Weil er durch diese Demütigung durchgegangen ist, hat Gott ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu Christi jedes Knie sich irgendwann beugen wird. Das heißt, Jesus Christus als der Gottesknecht, als der, der am niedrigsten war, er wurde von Gott erhöht und wurde über alle Menschen gesetzt. Ihm wurde Ehre gegeben, Herrlichkeit und Macht gegeben. Und ich glaube, dieses Muster von Erniedrigung und dann wieder Erhöhung, das finden wir vor allem im Evangelium. Das finden wir im Evangelium. Warum? Das Evangelium, es beginnt damit, dass es dich zutiefst demütigt. Warum ist das so? Weil dein richtig erklärtes Evangelium damit beginnt, dass es dir sagt, du bist ein Sünder, du bist völlig unrein, du bist eigentlich zu nichts geistlich Gutem zu gebrauchen. Du bist zu verdorben, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du hast Gottes Gericht verdient für deinen Stolz und für deine Rebellion gegen Gott. Und diese Art von Demütigung, die ist so extrem wichtig für uns. Wir brauchen das Evangelium in seiner Härte, das uns sagt, dass wir Sünder sind. Wir brauchen das. Warum ist das so? Es ist so, damit wir die Eigenschaft bekommen, demütig vor Gott zu kommen und wirklich Gott als Gott anzuerkennen. Wir brauchen kein verwässertes Evangelium. Wir sind nicht einfach nur Menschen, die halt ab und zu Flüchtigkeitsfehler machen. Wir sind nicht einfach nur Menschen, die immer wieder sündigen, sondern unsere Identität, wenn wir Christus nicht kennen, ist Sünder. Getrennt von Gott, ohne Christus. Keine Chance ohne ihn. Und das ist hart und das tut weh, wenn du kein Christ bist und es demütigt dich. Aber ich will dir eins sagen, so wie es sehr gut war für Nebukadnezar, dass er gedemütigt wurde, so ist es sehr gut, wenn du erkennst, dass diese Demütigung dir gilt. Es ist gut zu erkennen, Sünder zu sein. Warum? Weil nur ein Sünder die Demut hat, vor Gott zu kommen und ihn um Gnade anzuflehen. Nur ein Mensch, der erkennt, ich bin zerbrochen und ich kann gar nichts, wird vor Gott kommen. Das ist der Grund, warum Jesus, als er auf der Erde war, immer wieder zu Sündern gegangen ist und nicht zu denen, die von sich gesagt haben, dass sie gut sind. Weil er wusste, nur Sünder haben eine Chance, ins Reich Gottes zu kommen, weil Gott immer nur den Sünder rechtfertigt und nicht den, der meint, er wäre ja schon ganz gut. Deswegen ist es gut für dich und ich bitte dich, ich flehe dich an, erkenne, dass du ein Sünder bist. Warum? Weil dann nimmst du diese Demütigung freudig an und dann kannst du bekennen, dass du ein Sünder bist und dann erhöht Christus dich. Das Evangelium, es macht mehr als uns nur zu demütigen, sondern es erhebt uns so hoch, wie es überhaupt geht. Weil was spricht es uns zu, dem, der bekennt, der glaubt? Es spricht uns zu, du bist jetzt ein Kind Gottes, ein Kind des Höchsten. Du bist jemand, der ewig leben darf. Du bekommst Ehre von Gott. Du bekommst Herrlichkeit. Du bekommst einen Stand bei Gott, der sich niemals ändern wird. Du wirst erhöht vom höchsten Thron aus und du wirst gereinigt, geheiligt und bekommst eine neue Identität. Und diese Identität ist nicht mehr Sünder, sondern Christ, zu Christus gehörig. Dein bester Freund ist der Herrscher des Universums, wenn du zu Christus gehörst. Welche schönere Erhöhung könnte es geben? Ich wünsche dir, dass du von Gott erhöht werden möchtest. Der Weg beginnt damit, dass du dich vor ihm demütigst, dass du dein Menschsein und Gottes Gottsein anerkennst. Der Weg beginnt damit, Gottes Gnade im Evangelium demütig in Empfang zu nehmen und er geht genauso weiter. Wir sollen Gott, bis wir 100 sind und darüber hinaus, demütig darum bitten, dass er uns ein demütigeres Herz schenkt. Und allein diese Bitte darum, ein demütigeres Herz zu haben, ist schon ein Zeichen von Demut, weil es anerkennt, dass du es nicht bist. Warum ist es gut, zu Gott zu kommen und ihn darum zu bitten? Weil er derjenige ist, der dein Herz in der Hand hat und der es formen kann. Wir haben gelesen, er kann einem Menschen sein Herz rausnehmen und ihm ein tierisches Herz einpflanzen. Gott kann dein müdes und dein totes Herz aufwecken und dir ein neues, ein fleischernes Herz geben, ein Herz, das ihn liebt, das ihn anerkennt, das gereinigt ist von dem Stolz, der in uns drin ist. Wenn du darum ernsthaft bittest, dann wird dein Leben anders verlaufen, als es jetzt gerade verläuft. Und es wird Wendungen nehmen, die dir vielleicht nicht schmecken, die dir vielleicht nicht gut tun im ersten Moment. Aber im zweiten und dritten und im ewigen Moment werden sie dir gut tun. Ich möchte schließen mit einem Lied, das John Newton 1779 geschrieben hat. In diesem Lied geht es um einen Mann, der darum bittet, ein Herz zu bekommen, das befreit ist von Stolz. Und er beschreibt eine Geschichte in diesem Lied, die jeder erlebt, der um Gottes Erbarmen bittet, der darum bittet, dass Gott ihn wachsen lässt. Das Lied geht wie folgt. Ich bat den Herrn, dass ich möge wachsen im Glauben, Liebe, Gnad und Segen. Dass ich möge mehr von seiner Rettung fassen und eifrig nach seinem Antlitz streben. Er war es, der mich so beten ließ, und ich vertraue, dass er hört. Doch war der Weg, den er mich wies, beinahe, dass er mich hat zerstört. Ich hoffte, dass zu einer Stund er meine Bitte schnell gewährt und durch die Kraft der Liebe Grund mein Herz von Sünd und Stolz bekehrt. Stattdessen ließ er mich erkennen, die bösen Tiefen meines Herzens und ließ die Mächte der Hölle rennen durch meine Seele mit vielen Schmerzen. Ja, mehr noch schien mit seiner Hand er meine Wunden zu vergrößern, kreuzte alle Pläne, die ich fand, nahm mir das Fühlen, ließ mich in Nöten. Herr, warum dies? Rief ich voll Angst. Willst du mich, Wurm, verfolgen bis zum Grab? Dies ist der Weg, sprach er ganz sanft, wie ich erhöre Gebet für Demut und Gnad. Diese inneren Prüfungen schicke ich dir, um dich von Stolz und deinem Selbst zu befreien. Zerbreche deine irdischen Pläne hier, dass du allein mich suchst in allem. Dass du allein mich suchst in allem. Ich bete mit uns. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen reinigst von unserem Stolz. Und wir danken dir so sehr für dein Evangelium, das auch für unseren Stolz ausreicht, der oft bis zum Himmel reicht. Herr, wir danken dir dafür, dass dein Sohn auf diese Erde gekommen ist, um auch für unseren hässlichen Stolz zu sterben, der sich direkt gegen dich richtet. Wir danken dir, dass wir durch das Evangelium angenommen sind bei dir, Gnade haben bei dir, heute schon und in alle Ewigkeit. Und dass du uns versprochen hast, dass du das Werk, was du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Dass wir sicher sein dürfen, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns mehr so machst wie deinen Sohn, der doch so demütig war. Herr, wir preisen dich dafür, dass du uns Versprechen gibst, die über unseren Verstand hinausgehen, und bitten dich, dass du uns erkennen lässt, dass es gut ist, wenn du uns reinigst und wir uns nicht dagegen wehren. Herr, wir bitten dich, dass du auf dem Thron unseres Herzens sitzt, immer mehr. Amen.